Ihr Lieben, ich freue mich immer wieder über die Begegnungen, die Jesus hat. Viele sind schon, sehr vertraut. Man hat sie immer mal wieder gehört, vielleicht auch schon aus der Kinderbibel. Eine haben wir gerade gehört im Evangelium mit dem römischen Hauptmann. Und um eine andere soll es jetzt in der Predigt gehen. Ich lese uns die Geschichte mal vor aus dem Johannesevangelium im 4. Kapitel. Ich habe jetzt den Text aus der Basisbibel genommen, ein bisschen leichter verständlich. Jesus kam nach Sychar, einem Ort in Samarien. In seiner Nähe liegt das Grundstück, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie: "Gib mir etwas zu trinken." Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Da sagte die Samariterin zu ihm: "Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten?" Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete: "Wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben." Die Frau erwiderte: "Herr, du hast nichts, um Wasser zu schöpfen, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh." Und darauf antwortete Jesus: "Wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben." Da bat ihn die Frau: "Herr, gib mir dieses Wasser, dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen." Ganz regulär würde die Lesung vom Predigttext bis hierhin gehen. Es gibt aber noch eine zweite Hälfte zu diesem Gespräch. Die finde ich wichtig, deswegen lese ich es jetzt uns auch vor. Jesus sagte zu ihr: "Geh, ruf deinen Mann und bring ihn her." Da antwortete die Frau: "Ich habe keinen Mann." Jesus sagt zu ihr: "Das stimmt, was du sagst. Ich habe keinen Mann. Denn 5-mal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt." Da sagte die Frau: "Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt. Aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren." Da antwortete Jesus: "Glaub mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Ihr Samariter betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn. Denn die Rettung für alle Menschen kommt von dem jüdischen Volk. Aber es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da, dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie von Gottes Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist, und wer ihn anbetet, muss vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein." Da sagte die Frau zu ihm: "Ich weiß, dass der Messias kommt. Man nennt ihn auch Christus, den Gesalbten. Wenn der kommt, wird er uns über all das Auskunft geben." Jesus antwortete: "Ich bin es, ich, der mit dir spricht." Eine Begegnung am Brunnen. eine Begegnung mit Jesus. Eine Geschichte aus dem Johannesevangelium. Ganz viele besondere und bedeutungsvolle Geschichten und Gespräche mit Jesus, die können wir im Johannesevangelium finden. Ganz oft, wenn Menschen neu anfangen, die Bibel zu lesen, bekommen sie den Ratschlag, fang am besten mit dem Johannesevangelium an. Die vielen besonderen Begegnungen mit Jesus sind ein Grund, warum das Johannesevangelium so schön zu lesen ist. Die Suche nach Wahrheit spielt bei Johannes eine große Rolle. Das Geheimnis, das hinter der Frage nach Gott steckt und hinter der Frage nach dem Ursprung und dem Sinn des menschlichen Lebens, das schimmert immer wieder durch. Jetzt haben wir diese Begegnung am Brunnen. Da gäbe es ganz viel zu sagen. Ehrlich gesagt wäre es genug Stoff für 2 Predigten. Es ist auch eine gute Gelegenheit, um zu zeigen, wie wichtig das ist, die Umstände und die Lebenssituation der Menschen in der Zeit der Bibel nachzuvollziehen, damit wir dann die Botschaft auch richtig verstehen können. Da finden wir einiges in dieser Geschichte. Ich kann nicht alles ausbreiten, aber ich möchte das Wichtigste, möchte ich kurz umreißen. Manche kennen es sicher. Das Offensichtlichste zuerst. Jesus ist Jude, die Frau ist Samariterin. 2 benachbarte Volksgruppen mit gemeinsamen Wurzeln, zwischen denen es durchaus auch einige religiöse Unterschiede gibt. Der Umgangston ist bissig, teilweise sogar hasserfüllt. Man geht sich aus dem Weg, soweit möglich. Eine Ablehnung aufgrund von Glaubenszugehörigkeit und aufgrund von Volkszugehörigkeit. Nummer 2, dieses Gespräch ist nicht nur angespannt, weil es zwischen einem Juden und einer Samariterin stattfindet. Dazu ist es hoch ungewöhnlich, sogar unsittlich, dass Jesus als Mann mit einer Frau ohne Begleitung in der Öffentlichkeit redet, ohne dass diese Frau irgendwie mit ihm verwandt wäre. Eine Frau ist in dieser Gesellschaft ja nicht einfach ein gleichberechtigtes Gegenüber. So etwas, das erregt leicht Aufsehen, gelinde gesagt Unbehagen. Und Nummer 3, wir lesen, dass die Frau in der 6. Stunde, Klammer auf, nach Sonnenaufgang, also mitten in der Mittagshitze zum Brunnen geht, um ihr Wasser zu holen. Auch das ist hoch ungewöhnlich. Normalerweise ist die Zeit, in der die Frauen des Ortes Wasser holen, früh am Morgen, solange es kühl ist. Macht ja Sinn. Niemand setzt sich ohne triftigen Grund der unangenehmen, harschen Mittagssonne aus. Den Grund für die ungewöhnliche Uhrzeit erfahren wir auch in der Geschichte. Die Frau am Brunnen hatte viele Männergeschichten und lebt aktuell, wir würden sagen, in wilder Ehe. Sie ist sehr wahrscheinlich sozial gebrannt und regelmäßiges Stadtgespräch, eine Außenseiterin. Darum meidet sie die Gesellschaft der anderen. So viel zum Hintergrund. Jesus rastet am Brunnen, während seine Freunde in der Stadt Vorräte einkaufen. Und Jesus hat offensichtlich kein Schöpfgefäß, das er am Strick in den Brunnen hinablassen kann. Er bittet die Frau um etwas zu trinken und beginnt mit ihr ein Gespräch über dieses lebendige Wasser. Und ganz bald legt er den Finger in die Wunde und spricht die Frau auf ihre Beziehungssituation an. Ja, die Frau reagiert erstaunt. Er muss wohl ein Prophet sein, dass er das wissen kann. Und am Ende des Gesprächs gibt Jesus sich als der Messias, als der von Gott versprochene Retter zu erkennen. Die Frau bricht in Begeisterung aus, sie vergisst glatt ihr Wassergefäß und rennt in die Ortschaft zurück, um den Leuten von diesem wundersamen Mann zu erzählen. Sie sollen sich selbst überzeugen. Das kommt dann nach dem, bis wohin ich gelesen habe. Also, das waren die wichtigsten Eckdaten. Eine Begegnung mit Jesus. Was nehmen wir uns daraus mit? Ich denke, es geht um Veränderung. Es geht um das Evangelium. Wir lernen durchaus auch etwas über Gesprächsführung. Aber wahrscheinlich müssen wir grundlegend anfangen. Was ist die frohe Botschaft? Was ist das Evangelium? So nennen wir das. Das ist ein sehr christliches Wort. Niemand sonst benutzt es groß. Und wir meinen damit die gute Nachricht von Jesus. Das, was er für uns getan hat. Vielleicht auch die Kernpunkte unseres Glaubens, die umreißen wir mit diesem Wort. Gute Nachricht, Evangelium, frohe Botschaft. Ja. Was ist die frohe Botschaft? Ganz wichtig ist, sie ist nicht das Minimum, das nötig ist, damit wir am Ende unserer Lebenszeit das Ticket in den Himmel überreicht bekommen. Das Evangelium ist eine Kraft. Das haben wir in der ersten Lesung gehört. Das Evangelium ist eine Kraft. Eine Kraft, die mein Leben verändern kann, die mein Leben auch heute verändern kann mit allen Aspekten und Lebensbereichen. Soweit vielleicht für uns als Christen die Theorie. Aber wie geschieht so eine Veränderung? Was können wir vom Glauben an Jesus wirklich erwarten? Warum ist, wenn wir uns umschauen, alles im Niedergang in unserer Kirche, wenn die Botschaft von Jesus doch so eine Kraft hat? Und was ist eigentlich dieses lebendige Wasser, das Jesus hier anpreist? Jesus lehrt uns etwas über Veränderung. Dass das Evangelium Kraft hat, Leben zu verändern. Und dass diese verändernde Kraft des Evangeliums ein Angebot ist, das allen Menschen gilt. Allen. Auch dieser Frau. Diese offensichtlich Ausgestoßene. Ich habe uns das gesagt, ne? Hier gibt es diese verschiedenen Ebenen, die das Gespräch zwischen Jesus und dieser Frau sehr pikant machen, sehr schwierig. Da gibt es die religiöse Barriere, da gibt es die Barriere zwischen den Geschlechtern und da gibt es diese Barriere ihrer Lebensführung, soziale Barriere. Und in diesem Gespräch dringt Jesus durch alle diese Barrieren mitten hindurch, die scheinen dort am Brunnen in diesem Gespräch nichts zu bedeuten. Jesus dringt mitten hindurch, durch die Grenzen der Volkszugehörigkeit, die Grenze zwischen den Geschlechtern in dieser Zeit, die Grenzen des sozialen Anstands oder der moralischen Lebensführung. Und er führt mit dieser Frau ein Gespräch über ihr Leben. Wie ist es eigentlich, wenn man wirklich mal ein tiefes Gespräch führt? Ich habe das Gefühl, dass passiert gar nicht mehr so oft. Ich erinnere mich an manche Situationen im Studium, wo man dann vielleicht nach einer Party spät abends mit jemandem sich in ein Gespräch vertieft und es ist mitreißend, das ist spannend und man führt es auf dem Nachhauseweg noch weiter und dann bleibt man bis 2:30 in der Nacht an der Bushaltestelle stehen, weil man unbedingt noch ans Ende kommen muss. Also wirklich ein Gespräch über das eigene Leben, das in die Tiefe geht. Jesus verkörpert für diese Frau die frohe Botschaft. Es geht ja um ein Geschenk für sie. Das steht, wer eine Bibel hat, kann da reinschauen, Johannes 4, Vers 10, da spricht Jesus davon. Das ist ein Geschenk. Das Evangelium ist ein Geschenk. Und durch die Menschheitsgeschichte existieren immer wieder Ideen darüber, wie das vonstatten geht, dass sich etwas in meinem Leben ändert. Zum Beispiel, dass ich mein Leben etwas positiver gestalte durch Selbstdisziplin, durch gute Regeln, die ich von anderen übernehme, ein besseres Leben für die Fleißigen, für die Talentierten, für die Starken. Wenn das so wäre, dann wäre eine lebensverändernde Botschaft auch nur gute Nachricht für die, die all diese Eigenschaften verkörpern. Aber wenn das Evangelium, das, was Jesus zu geben hat, ein Geschenk ist, dann ist es ja für alle da, weil ich es mir nicht verdienen muss. Diese Veränderung, die durchs Evangelium passiert, das ist ja ein Grundsatz, nach dem wir als Christen in der Kirche irgendwie leben. Die passiert meistens nach und nach, Stück für Stück. Selten ist es so, dass sich von einem auf den anderen Tag alles wandelt. Auch das kann passieren, aber meistens geht es Schritt für Schritt vonstatten. Wir merken auch, dass Jesus große Geduld mit dieser Frau hat. Sie ist wahrscheinlich nicht besonders, ja, sie ist nicht außergewöhnlich. Sie ist nicht besonders schlau, sie ist nicht reich, sie ist einfach eine Frau mit einer schwierigen Vergangenheit. Und wir haben in diesem Gespräch durchaus gemerkt, dass als Jesus auf diese Männerfrage zu sprechen kommt, dass er auch ein bisschen um Ausflucht bemüht ist. Das Gespräch wendet sich dann ganz schnell von der Frage nach ihren Männergeschichten hin zu dem religiösen Thema. Wo ist der Tempel? Wo ist der richtige Ort, um anzubeten? Jemand hat mal zu dieser Begegnung am Brunnen dann eine Stelle aus Psalm 73 damit in Verbindung gebracht. Psalm 73, ab Vers 21 lese ich mal. Als es mir wehtat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Das ist die Dynamik dieses Gesprächs. In diesem Gespräch wird etwas angesprochen, was dieser Frau schmerzhaft ist. Aber trotzdem ist da auch etwas Reizvolles. Sie bleibt bei Jesus. Veränderung durchs Evangelium passiert nach und nach. Organisch. Vielleicht so ähnlich wie wenn ein Baum wächst. Es macht einen großen Unterschied, wie ich es schaffe, eine Tonne Material aufzuschichten. Macht einen großen Unterschied, ob ich möchte, dass ich einfach irgendwelches Zeug, großen Haufen Ziegel, eine Tonne zusammenbekomme. Das kann mit Werkzeug und genügend Personal sehr, sehr, sehr schnell gehen. Aber dass ein Baum wächst und irgendwann eine Tonne auf die Waage bringt, da kann ich nicht dran ziehen. Das passiert nach und nach. Ganz ähnlich ist es mit Veränderungen, die durch das Evangelium passiert. Nach und nach. Ich kann es nicht erzwingen. Ich kann es nicht zurechtdrücken. Diese Veränderung bietet Jesus an. Und dafür gebraucht er dieses Bild des lebendigen Wassers. Wenn man so eine christliche Karriere hinter sich hat, dann hat man das schon öfter gehört. Das lebendige Wasser. Tja, ja, was ist das? Die Leute in der Zeit kennen lebendiges Wasser ganz einfach als Wasser, das in Bewegung ist. Fließendes Wasser. Und auch die Quelle, die diesen Jakobsbrunnen speist, ist eben eine Quelle. Bewegtes Wasser. Nicht einfach eine Pfütze, wo die Flüssigkeit steht und alles an Mikroben sich immer mehr vermehrt. Schwierig, dort den Durst zu stillen. Nein, lebendiges Wasser. Und Jesus sagt, Ich habe etwas, das für deine Seele so grundlegend nötig ist wie Wasser für deinen Körper. Bei uns kommt es aus dem Hahn, wir kennen das nur noch selten, dass man wirklich richtig einen Durst hat, dass alles andere nicht mehr wichtig ist. Neulich zum Allianz-Gottesdienst, da hatten wir ein großes Buffet hinterher, gab auch viel Süßes. Und dann haben mich zwei Kinder gefragt, ob es irgendwo Wasser gibt. Bin ich mit ihnen hier zum Wasserhahn gegangen, auf ein Glas Wasser in die Hand gedrückt und das erste war ganz schnell weg. Dann wurde es noch ein zweites. Also wirklich durstig zu sein, das ist auch eine menschliche Grunderfahrung. Etwas, das meiner Seele so gut tut wie Wasser dem Körper. Ganz schwer, das zu fassen. Wir haben unsere Begrifflichkeiten dafür. Ja, wir haben ein Erleben von Gottes Liebe, Vergebung. Vielleicht empfinden wir immer wieder auch Gottes Gegenwart. Ein Gespür für seine Gnade und was es eigentlich heißt im Leben. Aber es ist ganz schwierig, das jemandem zu vermitteln, der mit all dem nichts anfangen kann. Erst wenn ich zu Gott komme, macht diese Rede vom lebendigen Wasser Sinn. Tja, wie geschieht Veränderung? Ich würde sagen, der alte Weg, das, was auch in der Antike angesagt war, wer sich vielleicht mal mit der Philosophie der Stoiker beschäftigt hat, der wird es merken. Die alte Technik, das alte Denken, ist das der Willenskraft. Der Verstand herrscht über den Körper, also muss ich mich anstrengen, muss mir das vornehmen, muss mir irgendwelche Regeln auferlegen und dann schaffe ich das schon, entgegen meiner Faulheit oder meiner Gelüste Veränderungen in meinem Leben zu stiften. Die Logik heute ist genau andersrum. Wenn wir uns heute Veränderungen in unserem Leben wünschen, dann sagt uns unsere Welt, unsere Gesellschaft, du sollst nichts erzwingen. Du sollst deinen Gefühlen folgen, deinen Träumen nachgehen. Zeig doch mal, was in dir steckt und leb das aus und drück dich aus. Das ist die Botschaft von heute. Deswegen sehen wir heute auch viel mehr Menschen, die viel mehr durch ihr Äußeres gerne Aufsehen erregen. Weil sie zeigen wollen, was in ihnen steckt. Und das sollen andere merken. Aber beide Wege, der alte und der neue, sind irgendwie oberflächlich. Entweder Wille oder Gefühl. Keiner dieser beiden Wege hat die Kraft, das menschliche Herz zu erreichen und zu verändern. Na, in diesem Gesprächsgang sagt Jesus, nachdem es ums lebendige Wasser geht, ganz plötzlich, vielleicht haben wir es gemerkt, da war die Unterbrechung vom Predigtext, die ich gemacht habe, aber ganz plötzlich sagt Jesus, hol mal deinen Mann. Ist das ein Themenwechsel, den Jesus hier macht? Na, eigentlich nicht. Wenn du verstehen willst, was das lebendige Wasser ist, dann musst du ja erstmal begreifen, dass du ja schon danach suchst. Du gräbst ja schon dein Leben lang die Brunnenschächte, um das zu finden. Das sagt Jesus zu dieser Frau. Und du, Frau am Brunnen, du tust genau das mit Männern. Du tust genau das mit deinen Männergeschichten. Wenn ich die Stillung der Sehnsucht meiner Seele in irgendwelchen weltlichen Dingen suche, sei es Geld oder Status oder Karriere oder sei es in Romantik oder den Kindern oder Sex oder Vergnügen, ganz egal. Wenn ich die Sehnsucht
meiner Seele mit etwas anderem zu stillen versuche, dann wirst du wieder durstig sein. Das sagt Jesus. All dem kannst du nachjagen, aber du bleibst durstig und du bleibst versklavt. Denn all diese Dinge verlangen ja, dass du es dir erarbeitest und verdienst. Und niemals, niemals wird es genug sein. Und jetzt kommt dieser steile Anbruch, denn Jesus sagt wirklich von sich, er ist das Einzige, die einzige Quelle lebendigen Wassers, die einzige Stillung der Sehnsucht meiner Seele, die mich nicht zwingt, irgendetwas zu erarbeiten oder zu verdienen. Es ist einfach ein Geschenk. Es ist Gnade. Wenn ich mir Veränderung wünsche und sie mir schwerfällt, oder wenn ich Probleme in meinem Leben habe, die ich gern ändern möchte, und offen gesagt, das hat ja jeder, tja, dann folgen manche dem alten Weg, Kraft, Willensstärke, oder dem neuen Weg, folge deinen Gefühlen. Das war übrigens der Weg, den die Frau eingeschlagen hat. Aber die tiefer liegende Frage ist, wie ändere ich mein Herz? Wie bekomme ich Frieden? Wie bekomme ich Erfüllung? Und jetzt als Schlussnotiz vielleicht nur noch das. Die Frau lenkt in diesem Gespräch wieder ab. Sie geht in dieses religiöse Thema. Ja, Juden und Samariter, wo ist eigentlich der richtige Ort, um anzubeten? Jesus merkt das, dass sie eigentlich versucht, ein bisschen abzulenken von dem Thema, das ihr sehr unangenehm ist. Und dann geht er durchaus mit rein in dieses Thema. Ne? Tempel, wo ist denn jetzt richtig? Jerusalem oder doch der von den Samaritern? Und Jesus sagt tatsächlich, also eigentlich, der bei uns ist der Richtige. Der in Jerusalem. Noch. Denn meine Stunde kommt. Es wird die Stunde kommen, in der wir alle zusammen den Vater anbeten werden, in Geist und Wahrheit. Es wird etwas passieren, dann braucht es keinen Tempel mehr. Und Jesus spricht hier von der Stunde. Das ist im Johannesevangelium öfter der Fall. Und oft, wenn er eben das sagt, die Stunde wird kommen, dann weist er voraus auf seine Kreuzigung. Und jetzt noch diese kleine Beobachtung, die ich uns noch mitgeben will. Das Entscheidende, was Jesus tut, er deutet es ganz oft nur an, das passiert am Kreuz. Und am Kreuz, in der Geschichte der Kreuzigung im Johannesevangelium, ist das letzte Wort von Jesus: mich dürstet. Sind wir genau wieder hier. Das Wasser. Das lebendige Wasser. Und ich denke, es geht hier um mehr als nur den körperlichen Durst, den man da vielleicht spürt. Es geht darum, dass Jesus sich in diesem Moment wirklich abschneidet von diesem lebendigen Wasser, das er selbst zu geben hat. Er schneidet sich am Kreuz ab von der Nähe zu Gott, von dieser Verbindung, die letztlich das Leben selbst ist, und trägt es, hält es aus, all diese menschliche Getrenntheit, Abgeschiedenheit von Gott. Jesus gibt sich mitten hinein. Nicht nur Weihnachten, Jesus wird Mensch, lebt unser menschliches Leben, erlebt das alles, was dazugehört, sondern noch mehr als das, Jesus erlaubt sich selbst diesen Durst, nicht nur körperlich, sondern geistlich durchzumachen. Weil er das schafft, darum hat er auch eine Antwort zu geben. Die gibt er dieser Frau. Ich habe schon gesagt, das wäre eigentlich genug Stoff für zwei Predigten. Deswegen lassen wir es an dieser Stelle erstmal bewandern und setzen dann bald fort. Der Friede Gottes, der ist höher als alle Vernunft. Sein lebendiges Wasser, das mögen wir neu verstehen, neu begreifen und finden, dass er unsere Sehnsüchte stillt. Amen. Jetzt singen wir aus dem grünen Gesangbuch, und zwar die Nummer 365. Nummer 365. Und zwar habe ich mir rausgesucht, dass wir singen von der 365 die Strophen 1, 3, 4 und 7. 1, 3, 4 und 7.